Es ist mir eine Freude, dass ihr alle gekommen seid. Vielleicht drücken wir auf nach dem Prinzip zuerst die inneren Plätze, damit nachher die anderen nicht über eure oder vor euren wunderbaren Angesichtern Spießruten laufen müssen. Nein, das war offen. Ich hätte den Wunsch, dass jemand mit uns einen Chorus singt. Ich bin also selber kein Sänger. Ich kann euch hinaus singen, aber nicht herein. Haben wir einen guten Sänger? Bruder Christian Stephan, kannst du mit uns ein Lied anstimmen? Ja, sing es.
Ich bin froh, ich gehöre Jesus. Ich bin froh, ich gehöre Jesus. Ich bin froh, ich gehöre Jesus. Halleluja, preis den Herrn. Preis den Herrn.
Halleluja.
Preis den Herrn.
Halleluja.
Preis den Herrn.
Halleluja.
Preis den Herrn.
Das ist wahr. Du starbst für uns und du starbst für uns, ohne dass es irgendeinen Grund gegeben hätte, außer deiner Liebe zu uns. Danke, Jesus, dass du die Menschen so lieb hast und dass du mitten in diese Welt voll Hass und Krieg und Neid und Geiz, voller Egoismus bis in die persönliche Sphäre hinein, dass du da deine Botschaft des Evangeliums der Liebe geschenkt hast. So ganz anders als alle Religionen der Welt. Danke, Herr Jesus, dass du uns eine Antwort gibst auf die Fragen dieser Welt, Fragen der Gesellschaft, Fragen unseres persönlichen Lebens, Fragen unsere Gesundheit, ja, Fragen in allen Bereichen, weil du die Welt geschaffen hast, Halleluja, mit allem, was da drinnen ist. Danke dir, Jesus, für deine Liebe, dass du nicht nur der große Schöpfer bist, sondern der Erhalter, der uns umsorgt und liebt, wie ein Vater seine Kinder liebt. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Ich darf als erstes sagen, dass ich es eigentlich nun eine ungeheure Ehre finde für mich, dass ich vor solchen Leuten, die hier sitzen, darüber reden darf. Da hinten sitzt, ich fange mal ganz hinten rechts an, der Leiter von der PBC oder Gerhard Heinzmann. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Oder Gerhard Heinzmann hat die Partei Bibelgläubige Christen gegründet und ist sehr aktiv, gerade auch im Bereich für Israel. Dann sitzt hier hinten vielleicht der Mann, den ich aus diesem Kreis am längsten kenne. Er kennt mich, da war ich noch ein kleiner Lausbub. Bruder Christian Stephan ist viele Jahre der Leiter der christlichen Botschaft deutscher Zweig in Jerusalem gewesen und ist einer der Evangelisten unserer Bewegung gewesen die ganzen Jahre. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Unter anderem auch mein Mitstreiter auf dem Missionsfeld, Bruder Schäben, der jetzt der erste Vorsitzende ist, ist unter seinem Dienst zum Glauben gekommen. Männer, die eine große, große Erfahrung haben. Dann sitzt hier der Leiter der Vereinigten Missionsfreunde, der Bruder Ernst-Dietrich Osthoff. Über diese Mission waren wir die ganzen Jahre draußen im Missionsfeld. Und daneben sitzt noch der Kassenführer. Naja, und so manch anderer Bruder hier, die alle viel, viel Erfahrung haben. Aber wenn ich etwas zu diesem Thema sagen darf, ein Herz für islamische Mitbürger. Ich muss dazu sagen, ich bin Buschmann, ich komme ja mehr mit den Afrikanern zurecht als mit diesem modernen elektronischen Kram. Ich bin zwar Architekt vom Beruf und habe während des Studiums sogar elektronische, so hieß es damals noch, elektronische Datenverarbeitung gemacht, als auch Teil des Studiums. Aber das war noch mit einem riesen Monstrum von Computer, der war in der Uni so groß wie diese Wand hier, etwa wie ein Kleiderschrank, und hat 750K gehabt. Das Ding hier hat 3 Gigabyte und ist schon ein altes Ding. Naja, aber ich habe mich vorgetastet zum ersten Mal, das auch hier auf diese Art und Weise etwas besser zu präsentieren. Ist noch nicht ganz fertig, weil ich, naja, ein Mann bin, der 1000 Dinge zu tun hat. Ich bin ja halb in Afrika, halb in Deutschland und wir bauen gerade ein Krankenhaus, eine Blindenschule und ein Zentrum für Straßenkinder. Und dann bin ich auch noch Pastor in der Gemeinde und wird der nicht gerecht? Da hinten sitzt einer, der denkt, ja, jetzt bekennt das endlich. Aber das ist nun mal so auch im Reich Gottes immer wieder, dass einige wenig oft viel ziehen am Karren und die anderen oft sagen, komm, geh schneller, mach mal. Der Gemeindebau sieht ja so oft aus, einer zieht den Karren und die anderen stehen da hinten, der eine mit der Trompete und blasen für den Sturm und die andere mit der Geißel schneller hü voran. So sieht es ja oft aus, aber ich darf sagen, diejenigen, die Jesus erlebt haben, denen ist der Dienst für Jesus nie ein Opfer. Es ist ein Vorrecht, dass wir Jesus dienen dürfen und dass wir in dieser außergewöhnlichsten Zeit, ich glaube, es gab nie so eine außergewöhnliche Zeit wie unsere. Das, was Jesus als Person erlebt hat, zwischen Gethsemane und dem Kreuz von Golgatha, oder die letzten Tage vor Gethsemane, das erlebt die Gemeinde Jesu, die der Leib Christi jetzt ist, als Leib. Deshalb genau dieselbe Auseinandersetzung. Wieder heißt es, das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Genau dasselbe. Damals ging es um Jesus als Person, heute geht es um den Leib Jesu Christi, die Gemeinde. Das ist eure Stunde, sie erlebt den Angriff von allen Seiten. Und der Angriff war nie ein Angriff groß von der Welt. Ich denke, dass die säkulare Welt seltenst die große Gefahr war. Es war immer die religiöse Welt. Selbst dort, wo die Welt der große Angreifer war, da war diese Welt zur Religion geworden. Beim Narzissmus, das Nazitum war eine reine Religion. Natürlich, sie hatte einen Gott. Die Partei ist unser Himmel und Adolf Hitler unser Gott. Das war damals die Religion. Und in vielen Bereichen im Kommunismus ist es ähnlich. Da sind auch Männer zu Götzen geworden. Und wenn man denkt, die alte pharaonische, die Cäsarenzeit, das waren ja immer Fürsten oder Könige oder was immer, die sich selbst vergotten ließen und anbeten ließen. Augustus war ja nicht der Name des Kaisers. Das wissen nur die wenigen. Wir sprechen immer von Kaiser Augustus. Der hieß ja nicht Augustus. Das war ja sein Ehrentitel. Augustus war nämlich die Bezeichnung für Gott, der Erhabene. Wie hieß denn der Augustus? Wer weiß denn? Octavian. Ja, das war er gar nicht. Das war der Gottestitel, der ihm beigelegt wurde. Er war Gott für die Menschen. Und er war der Gott, der der Welt Frieden bringen sollte. Und es er tatsächlich brachte die Pax Romana. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wohl hat es vom in der ganzen damaligen bekannten Welt eine Sprache gegeben wieder. Vielleicht auch zwei, Lateinisch und Griechisch. Und man konnte von einem Ende zum anderen reisen, ohne Zoll, ohne irgendetwas. Und wir erleben all das jetzt wieder in unserer Zeit, zum ersten Mal. Wenn wir denken, was Europa durchgegangen ist. Nun, in dem allem spielt die Religion eine ganz zentrale Rolle. Und wie entscheidend das ist, vor einigen Jahren, als ich noch in Kamerun ansässig war, hatten wir einen jungen Mann aus Nigeria, Sohn eines Scheichs von Kanon. Und dort oben in Kanon, als Reinhard Bonnke evangelisieren wollte, kam es ja zu diesem Massaker an Christen und Muslimen beiderseits, weil der Norden Nigerias ja immer wieder ganz starke Ausschreitungen der muslimischen Mehrheit dort, zumindest im Norden, gegen die Christen erlebte. Und die Christen haben immer eben das Opferlamm gespielt. Und jetzt war Bonnke angesagt und da sagten die Christen, wenn ich jetzt sage Christen, alle, die sich zur christlichen Religion bekannten, dieses Mal halten wir nicht hin. Jetzt werden wir ihnen beweisen, dass wir uns wehren können. Zudem kommt dazu, dass in Nigeria die arbeitende Schicht, die wirklich was leistet, der Süden ist, die Ibos sind die starke Mannschaft in Nigeria. Das ist das, was die Älteren unter uns noch kennen vom Biafra-Krieg. Hier sitzt mein lieber Bruder, den habe ich vorher vergessen. Siegfried Scheible war vor uns draußen auf demselben Missionsfeld, hat ein Ungeheures geleistet. Und er weiß, dass wenn es irgendwo dort einen Stamm gab, der tüchtig war, dann waren es die Ibos. Und diese Ibos sind in der großen Zahl auch ganz hingegebene Christen. Es gibt dort die ersten Missionare Afrika, kamen von dort her. Und die haben auch das Geld gehabt in Nigeria. Und waren jetzt zum Opfer deklariert und sagten, diesmal werden wir uns wehren. Und dann kam es zu solcher Auseinandersetzung, dass der Scheich von Kanon buchstäblich gebettelt hat, die Christen jetzt einzuhalten, weil sie fast wie die Juden gemacht haben, damals bei Haman, wo die sich gerecht haben und die Rache fiel furchtbar aus. Nun waren das oft nicht Christen, sondern nur christliche Leute in Anführungszeichen. Aber aus dieser Auseinandersetzung durch die Evangelisation, die Bonnke dann anschließend, glaube ich, in Kaduna hielt, ist der Sohn eines Scheichs zum Glauben gekommen. Dieser Mann wurde an den Füßen und überall mit feurigen Eisen gefoltert, um zurück zum Islam zu kommen. Er war nicht bereit, ist dann geflohen nach Kamerun ohne irgendwelche Papiere und landete bei uns auf der Station. Und brauchte unbedingt einen Ausweis. Kamerun wird ständig auf, Bruder Siegfried kann das bestätigen, wie oft da fährst du 30 Kilometer, ach, manchmal 10 Kilometer, dann ist die nächste Polizeistelle. Und du wirst kontrolliert, also konnte er nicht reisen. Und dann haben wir ihm ich bin mit ihm zur UNO gegangen, das Hochkommissariat der Vereinten Nationen, nichts ahnen, dass dort eine Deutsche noch sitzt, und kamen dorthin und fragten, stellte die Situation klar, was da passiert. Ja, so einfach geht es nicht und da wurde gedreht und geschoben und war ein irres Ding, da mussten sie ihn persönlich verhören und ich bin dann währenddessen in seinem Aufenthaltsraum gesessen und habe dort einige der Pamphlets, die dort von den Vereinten Nationen ausgelegt waren, studiert. Und eines der Ziele, klar erklärten Ziele, war, dass den Eltern verboten sein wird, irgendwelche Einfluss auf die Religion ihrer Kinder zu haben. Weil Religion Hauptursache der Krieg ist. dass man darauf hinarbeiten muss, dass die Eltern möglichst wenig, das heißt ganz früh, das was auch jetzt die Regierung will, ganz früh aus dem Elternhaus raus, isoliert in irgendwelche Schulen und angefangen von Krippen und Kindergärten und so weiter, damit die Eltern ja nicht etwa die Kinder zum Christentum erziehen können oder auch zum Islam erziehen. So ein Ziel ist eine Einheitsreligion. Und in dieser Einheitsreligion wird es Platz haben für alles. Wir werden genau dasselbe erleben, was Rom erlebt hat. Wer ein bisschen sich in der Geschichte auskennt oder wenn du nach Rom gehst, in Rom gibt es eine der großartigsten Gebäude, das ist das Pantheon. Ist der größte Kuppelbau des Altertums, bis heute einer der größten Kuppeln. Und hat oben drüber eine Öffnung von 5 Meter, die Tag also nie verschlossen wird, dadurch, dass das einzige Licht von oben, übrigens ein herrliches Gebäude, auch vom geistlichen Bezugspunkt her, herrliches Gebäude. Und in diesem ganzen Pantheon, das heißt allen Göttern geweiht, da wäre Platz auch für Jesus drin gewesen. Da ist Platz für die Cäsaren Roms gewesen, Platz für die ägyptischen Gottheiten, für die babylonischen Gottheiten, für die etruskischen und germanischen Gottheiten. Aber es war kein Platz für den einen, der für sich in Anspruch nimmt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keinen Platz für den, der den Alleinanspruch für sich nimmt. Ich bin der einzige Gott. Das hindert nämlich den Weltfrieden. Das hat damals den Frieden in Rom gehindert. Alle anderen, die babylonischen Gottheiten, die waren bisher inzwischen zum römischen Kult geworden. Wenn der Papst sich heute Pontifex Maximus nennt, dann ist das nichts anderes gewesen als der hohe Priester der babylonischen Gottheiten. Der Brückenbauer zu den Göttern. Das war der Ehrentitel der römischen Priester, der babylonischen Priester. Und das hat interessanterweise kaum ein Cäsar für sich in Anspruch genommen. Obwohl sie alle diesem Kult gehuldigt haben. Der erste, der das richtig für sich in Anspruch genommen hat, ist der erste Papst gewesen. Die haben diesen Ehrentitel für sich in Anspruch genommen. Und sind bewusst Pontifex Maximus geworden. Diesem babylonischen Kult gehuldigt, der nun alles mitmachte, wo Platz war für die Venus, für die Diana, es war dasselbe bei den anderen, für im christlichen Lager, wo es dann schön fromm umschrieben Maria, ist genau dieselbe Figur. Dieselbe Figur. Wenn du hineinschaust in die Geschichte, weißt du, dass es diese Mutter-Kind-Statue überall gibt, in allen Religionen. Sie hat ihren Ursprung in der Istar. Jawohl, Semiramis ist nur der griechische Name davon. Istar, der babylonische Name, nämlich des Istartos, der Göttin Istar, die ihrerseits mit dem Nimrod zusammen einen Sohn geboren hat. Und der Nimrod, dieser Gewaltherrscher, von dem die Bibel sagt, und dann ist ja, dieser Nimrod im Sonnengott untergegangen und die Istar ist schwanger geworden und hat aber ihren Sohn geboren, empfangen im Ei der Istar im Euphrat. Und daher kommt unser Osterei. Das Easter-Ei. Im Englischen wird das ja klar. Das Easter. Nur bei uns in Deutschland hört man das nicht mehr so genau. Aber das ist jetzt ein weiter Ausflug zunächst gewesen. In all diesen Zusammenhängen sehen wir den einen Zug, der durch unsere Geschichte geht und dass das Ziel des Teufels ist. Entschuldigt. Des Teufels. Ist den Frieden, den nur Gott schaffen kann, ohne Gott zu schaffen. Vorbei an Gott zu schaffen. Und es muss ja schon gesagt werden, dass was dem Augustus gelang, als römischen Cäsar, war schon beachtlich. Wie viel Blut vergießen wurde da innerhalb dieses Riesenreiches vermieden dann in der Pax Romana. Und machen wir uns nichts vor, wenn der Antichristus kommt, der auch dem großen Friedensreich, das der Herr Jesus schaffen wird, alleine, das hat ja dann, als die Vereinten Nationen, um das so deutlich zu machen, ich muss etwas ausholen, um das so deutlich zu machen, wie die Welt immer versucht, wie die Welt den Hund an die Leine zu legen, ist nicht einfach. wie die Welt versucht, mit allen Mitteln den Ersatz zu schaffen. Als die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja der zweite Anlauf, nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet und das ist im Fiasko des Zweiten Weltkriegs untergegangen. Jetzt ein neuer Anlauf und dann das UNO-Hauptquartier in New York. Dann ist von der Sowjetunion, der atheistischen Sowjetunion, damals noch Stalins, ich meine, das war noch Stalin, ein Riesendenkmal geschenkt worden am Eingang dieses UNO-Hauptquartiers, nämlich ein tolles Kunstwerk eines russischen Künstlers, der ein Schwert zur Pflugschar schmiedet. Ziel der Vereinten Nationen, wir werden alle Schwerter der Welt umschmieden, Pflugscharen. Frieden wird sein, keine Waffen mehr, kein Krieg mehr, sondern alles wird Gerechtigkeit und Gleichheit. Was die französische Revolution schon sagte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das werden wir schaffen. Dass das nur eine Anleihe ist, und hier sieht man genau die Kopie des Teufels von Jesaja 2, wo es heißt, wenn das Wort aus Jerusalem ausgehen wird, der da schreien wird, aus Jerusalem der Herr, dann wird kein Volk mehr Krieg lernen, sondern jedes Schwert wird in Pflugschar, jedes Speer in ein Winzermesser umgeschmiedet. Und die Menschen kopieren und sagen, nein, wir brauchen dazu nicht Jesus, wir machen das selber. Aber das Selbermachen des Paradieses, das hat schon bei Kain begonnen, der seinen Bruder totgeschlagen hat. Er wollte das Paradies selber schaffen. Er ist der gewesen, der sagte, Mensch, die Erde ist verflucht. Aber ich werde beweisen, dass ich mit meiner Kraft aus dieser verfluchten Erde trotzdem noch einen tollen Garten, ein Paradies herstellen kann. Und brachte dann diese Paradiesfrüchte, die er selber gezüchtet hatte, vor Gott und sagte, schau mal an meine Leistung, was ich geschafft habe. Ich will dir auch noch danken nebenbei, dass du mir auch noch geholfen hast. Aber sieh auch an, was ich geleistet habe. Und dem gegenüber der nichtige Abel, der nur ein Hauch war, der sagt, ich kann gar nichts machen, ich bin nicht dazu in der Lage. Diese schwere Arbeit, das schaffe ich nie. Aber das Lämmlein, dem will ich nachgehen. Das Lämmlein, das schon für meinen Papa und Mama sterben musste, um ihre Nacktheit zu bedecken, als Gott das Lamm geschlachtet hat, den Lämmlein, den möchte ich folgen als Hirte. Und der diesem Lämmlein folgte und dieses Lämmlein, das er nicht, selber nichts bringen konnte, der begriffen hat, das Lamm ist es. Oh, das Lamm von Golgatha, das alles getan hat. Er hat es kaum geopfert gehabt, der wurde selbst geopfert. Und seien wir klar, wenn wir wirklich dem Lamme Gottes folgen, dann müssen wir bereit sein zum Opfer. Und ich glaube, dass hier die Gemeinde Jesu belogen wurde über viele Jahrzehnte, auch das fromme Lager, in denen immer wurde gesagt, wenn du Jesus kommst, oder was, alles wunderbar und schön und Party und. Dabei sagt das da Jesus gar nicht. Der sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet alles. Der nimmt sein Kreuz auf sich. Der sagt nicht, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du reich werden. Sagt er nirgendwo, nicht eine einzige Stelle. Das ist alles westlich-kapitalistische Philosophie. Dass Gott ab und zu mal obendrein noch schenkt. Ja, so wie du einen Anzug kaufst und eine Krawatte zugeschenkt gekriegt hast. Das ist was anderes. Gott will auf deiner Seite nicht, dass du arm bist. Aber jetzt, das Christentum ist hineingekommen in diese Zeit der Römer. Und wir haben heute Morgen eigentlich schon von Bruder David und ich selber habe ja da eigenartigerweise, ich habe das so oft erlebt, habe darum gebetet und gesagt, Gott, gib du mir dein Wort und dass das konform ist mit dem, was die Linie ist. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dieser Bruder Wilkerson über dieses Thema sprechen würde. Und ich hatte nun diese Bergpredigt mit dem Zusammenhang mit Hemd, gebrauchte Mantel dazu und eine Meile, zwei Meile und dieses Liebe deiner Feinde dazu, dass er direkt die Linie ist. Die Gemeinde Jesu ist anfangs vorangegangen gegen eine römische Macht, gegen ein Bollwerk, wie es wohl nie gegeben hat. Ich denke, es gab nur eine Zeit, die ähnlich dem Römischen Reich war, bis jetzt. Und das ist die Kopie das ist die letzte Generalprobe vor dem Antichristen, das Nazireich gewesen. Es hat kaum einmal eine besser funktionierende Armee gegeben wie die Wehrmacht. Da gibt es keine Frage. Auch wenn man das heute alles so ein bisschen, man darf es als Deutscher gar nicht sagen, sonst können wir ja schon Nazi sein. Aber von der Organisation, von der Disziplin. Ich habe französische Bücher darüber gelesen, was die darüber schreiben. War das einmalig, genau wie das Römische Reich. Die Bibel beschreibt aber das Römische Reich als eine Bestie mit eisernen Zähnen und eisernen Klauen, die aber alles im Griff hat. Nun, das wird allerdings der Antichrist noch viel besser fertigbringen. Und das, schau dir die Parallele an. Hitler, die ersten Jahre ging es aufwärts, alles funktionierte. Und unsere lieben amerikanischen Freunde, falls einer da ist, die sehen das heute ja so gern, dass nur die Deutschen da sowas Verrücktes veranstalten konnten. Die haben den Adolf Hitler immerhin 1936 zum Mann des Jahres gewählt. Die Amerikaner auf dem Times Magazine als größten Politiker des Jahres, weil sie ihn bewundert haben für das, was dort in Deutschland geschah. Das war fantastisch äußerlich. Die Arbeitslosigkeit, um die wir jetzt jahrelang jeder Politiker verspricht, wir bringen es runter. Die bringen sie dann mal 100.000 runter. Dann sind sie wieder rauf. Und da war innerhalb 3 Jahren nichts mehr an Arbeitslosigkeit. Weg war's. Und die Welt staunte. Und alles war begeistert, was da geleistet wurde. Und scheinbar wollte er Frieden. Alles, das war ja wunderbar. Und dann kommt plötzlich das wahre Gesicht. Und dann ging die zweite Hälfte, 33 bis 39, 39 bis 45, zweimal die Hälfte. Und da ging es ins Chaos. Und das wird bei den antichristlichen Zeit auch so sein. 3,5 Jahre, 3,5 Jahre. Und die zweite Zeit, die erste Zeit, es werden wir Christen, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, werden die Christen sogar noch begeistert mitmachen. So wie damals auch. Die werden sagen, das ist der Mann, der bringt Ordnung, der bringt Frieden, der bringt dies und jenes. So wird es sein. Aber in diese Zeit hinein, die ersten Christen voller Begeisterung. Und dann kommt die falsche Saat. Mit dem Konzil von Ephesus kommt auch zum ersten Mal die Anbetung der Maria als Mutter Gottes. 411 meine ich. 411 oder 403. Was ist das Konzil von Ephesus? Und zu dem Zeitpunkt wurde dann die Maria zum ersten Mal richtig als Göttin oder als Gottesmutter zunächst einmal angebetet. Und die Marienverehrung und Statuen überall ging voran. Das Christentum ist aber sonst noch weit voranmarschiert, zum Teil in großartiger Leistung. Seien wir nicht zu stolz, die katholische Kirche, die hat in den Anfängen, denken wir Bonifatius, solche Leute, die das Evangelium nach Deutschland gebracht haben. Da machen wir uns nichts vor. Da waren echte Männer, denen ging noch zum Evangelium. Denn die waren zwar katholisch, aber die sahen noch ein Ziel damals. Aber es wurde immer mehr verwässert. Und die Saat, es heißt in der Bibel, wie das Böse dann überhand nimmt und dann gekrönt wird. Vielleicht. Wie das dann gekrönt wird. Und in der Zeit, wie das Christentum immer flacher wird und die Sonne dunkler wird, wenn die Sonne nicht mehr leuchtet, dann taucht am Himmel plötzlich das auf. Das ist die Konsequenz einer untergehenden Sonne. Wenn im Abendland die Sonne des Evangeliums Jesus nicht mehr strahlt, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass der Halbmond bald über unseren Städten sich erhebt. Machen wir uns nichts vor. Und der Halbmond, der Mond, gibt nie Licht, das Leben bewirkt. Wahres Leben kommt nur von der Sonne. Die ist Voraussetzung für alles Leben auf dieser Welt. Ohne Sonnenlicht hätten wir hier kein Leben. Der Mond reflektiert ja nur kümmerlicherweise etwas von diesem Sonnenlicht und verschluckt natürlich fast alles. Ist ja ein schlechter Spiegel. Reflektiert etwas. Für was ist der Mond verantwortlich auf dieser Welt? Wer weiß es? Für die Gezeiten? Die ganze Unruhe, ständige Bewegung der Meere. Mit den Bewegungen der Meere vergleicht die Offenbarung aber die Unruhe der Völker der Kriege. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, dass er sah, dieses Ungeheuer aus dem Meer heraufsteigen, der vielen Wasser, und die Antwort wird gegeben in Offenbarung, das sind die Völker und Volksscharen, die bewegt werden von dem Mond. Von dem am Anfang bei der Schöpfung heißt, und Gott setzte zwei Lichter, das eine die Sonne, das große, dass es regiere den Tag, und das andere, dass er regiere die Nacht. Einen Regenten kann ich auch auf der anderen Seite Fürsten nennen. In der Bibel wird Satan auch der Fürst der Finsternis genannt. Damit ist klar, dass der Mond in der Bibel ein Bild, ein Abbild ist für Satan. Und Satan gibt dem Menschen anstelle des echten Evangeliums, das scheint und strahlt wie die Sonne. Als Johannes Jesus sah, was sah er dann? Das Antlitz strahlte wie die Sonne. Und da fiel er vor dieser Sonne in Anbetung, wie in Ohnmacht nieder, wie kein Mensch in die Gegenwart der Sonne hineinschauen kann, so können wir die Herrlichkeit Jesu, wenn sie wirklich in unserer Gemeinde offenbaren, da fallen die Menschen auf ihr Angesicht nieder. Das ist das Tragische, dass man es bei uns so wenig sieht. Bei uns allen, wir haben tolle Predigten ausgearbeitet, wir wissen das alles homiletisch und exegetisch, alles ganz richtig, theoretisch, aber die Herrlichkeit Jesu muss offenbar werden, das Sonnenlicht Jesu. Der Teufel aber möchte einen Ersatz geben, wo die Sonne untergeht, da gibt er Religion. Religion ist die Erfindung des Feindes. Ich weiß, wenn ich das sage, wenn das irgendwo in die Medien geht, da bin ich, naja, ich brauche ja nicht zu beschreiben, was ich dann bin. Aber das ist klar. Aber das sagt das Wort Gottes klar, dass es keinen Zweifel gibt. Da ist der Unterschied. Da ist immer die Kopie. Und die Kopie ist immer das Gefährlichste. Und man wird nie was, einen Unsinn kopieren. Bruder Richard Krüger hat mal gesagt, das habe ich gehört, ich glaube, war in Ulm bei einem Vortrag, sagt er, es wird doch keiner einen 72-Mark-Schein kopieren. Weil es den gar nicht gibt. Aber einen 100-Mark-Schein oder jetzt einen 100-Euro, den können wir kopieren. Und wird auch keiner einen 5-Cent kopieren, das ist doch sinnlos. Man wird was Wertvolles kopieren. Wenn ich ein Gemälde mache, ich kann auch ein bisschen malen, aber meins wird niemand fälschen. Aber ein Rembrandt oder ein Dürer und Tizian. Aber so ist auch, der Teufel kopiert das Echte. Und das Echte, die Kopie ist immer die größte Gefahr. Das echt, wenn ich da irgendwas kopiere, so lächerlich, Kinder einen 100-Mark-Schein malen, der ist doch keine Gefahr, da kriegst du nicht in Knast erwägen. Aber wenn das fast so ähnlich ist, dass man es kaum unterscheiden kann, darin ist die Gefahr. Darin ist die Gefahr auch der falschen Religion, die ist so ähnlich dem Echten, zum Verwechseln ähnlich. Da redet doch Gottes Wort, dass die Verführung so sein wird, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Lob und Dank, dass wir wissen dürfen, wenn wir aus Gott geboren sind, da haben wir so einen Lügendetektor von Gott in uns eingebaut. Der Heilige Geist sagt dann, das ist falsch. Halleluja. Aber in diese Zeit des Irrtums hinein wird in Arabien ein Mohammed geboren. Und jetzt möchte ich hier etwas vorangehen. Zunächst, lass mich etwas springen. Das wird ins Internet gestellt, wenn es fertig ist. Ich hätte fast gesagt, wer es glaubt, wird selig. Nein, ich werde es versuchen. Also, Mohammed wurde geboren. Er heißt eigentlich Abdul Qasim und ist geboren worden. Man weiß nicht ganz genau über seine Kindheit sehr viel, aber um das Jahr 570. Er ist zunächst geboren worden von ganz armen Leuten. Ich gehe mal aus dem Weg, ich denke, ich weiß das so. Von ganz armen Leuten. Und sein Vater ist und Mutter sind ganz früh gestorben und ist dann von seinem Oheim, von seinem Onkel, großgezogen worden. Und der Onkel hat ihn auf Reisen mitgenommen. Der war Händler, wie viele Araber. Es ist interessant, wie Araber und Juden hier ja beide ähnliche Begabung haben. Das macht sie auch so kritisch. Beides sind fantastische Händler. In der ganzen Welt findest du arabische Händler und jüdische Händler. Beides. Aber er wurde von seinem Onkel da auf Reisen mitgenommen und dort lernte er zum einen die jüdische Gelehrte kennen und jüdische Gläubige und ließ sich von denen, er hatte von früher Kindheit an wohl ein ganz starkes Interesse an Religion und lernte auch in Syrien orthodoxe Mönche kennen. Jedenfalls Mönche kennen. Und diese Mönche haben ihm viel vom Christentum erzählt und einer dieser Mönche soll ihm vorausgesagt haben, so steht jedenfalls in der Agadit der Muslime geschrieben, dass die ihm vorausgesagt haben, dass er zum Propheten bestimmt sei. Er ist dann aber später in jungen Jahren Kaufmann geworden und wäre ein armer Schlucker geblieben, wenn er nicht seine Frau, die eine wohlhabende Witwe, die Khadija, geheiratet hätte. Und diese Frau wurde nicht nur die Sponsorin für sein Leben, die hat allen Reichtum mitgebracht, sondern die war später auch seine erste Bekehrte. Und Mohammed, der nun irgendwo in dieser Konfrontation mit den Juden und den Christen den Unterschied gesehen hat zwischen dem Glauben an einen lebendigen Gott und dem Fetischismus seiner Stammesreligion, der Araber, wobei die Araber, das Ismaeliten, sind ja Nachkommen Ismaels. Und die Ismaeliten kannten deshalb den Gott Abrahams. Aber natürlich in einer völlig verdrehten Form inzwischen. Sie sind ja Nachkommen Abrahams. Dürfen wir nicht vergessen. Übrigens sehen wir hier auch, und das sollte uns eine Warnung sein, gerade bei Abraham, wie ungehorsam im Kleinen Konsequenzen für unsere Familie, für unser Nachkommen, für alles nach uns hat. Denn die ganzen Nöte, die Israel durchgeht bis heute, ist einmal mit Ismael, zum zweiten in der Bibel Midian. Die Midianiter waren Nachkommen seiner Frau Ketura, die er geheiratet hatte, nachdem die Sarah geboren ist. Auch fast alle anderen, die Medan, alles was dort beschrieben ist, ist alles Konsequenz von Ungehorsam des Abraham gewesen.
Wo die Sarah gestorben war.
Ja, aber... Ach, ja. Du hast gut aufgepasst. Danke. Wenn er alles so gut aufpasst, dann kriegt er was mit. Jedenfalls... Der Mohammed hat über diesem alles, was er gesehen hat und der Unzufriedenheit über seinen eigenen Fetischismus in seiner Stamm, hat er gebrütet und hat sich immer mehr zurückgezogen in die arabische Wüste, dabei Mekka, und hat sich dann in einer Höhle um das Jahr 610, soll er zum ersten Mal eine Offenbarung gehabt haben in einer Ekstase. und berichtet dann nachher, dass ihm der Engel Gabriel erschienen ist. Und der Engel Gabriel hat ihm den einen Gott, Allah, geoffenbart, der willensmächtige Gott, der alles bestimmt und der das Gericht angekündigt hat, das vorstehende Gericht Gottes. Und er ist dann sofort als Verkünder dieser Botschaft aufgetreten in seinem Heimatort Mekka. Aber die Mekkaner, die haben es abgelehnt, ähnlich wie die Epheser, den Paulus abgelehnt haben aus Interesse, was die Diana, die Silberschmiede, die Götzenbilder einbrachten. So waren die Mekkaner ärgerlich, vor allem der Stamm der Korinther, die korinthischen Stämme dort, aus denen er selber war, das waren die reichen Stämme, die sahen ihren Wohlstand dahinfließen, weil nämlich damals bereits ein Kult mit der Kaaba waren. Diesem heiligen Stein, der bis heute in der Mitte des Islam ist. Und in dieser Auseinandersetzung haben die Mekkaner ihn dann vertrieben. Er hat dann aber so mit allen möglichen Leuten darüber gesprochen und ist nach Medina geflohen im Jahr 622. Und dieses Jahr, die Flucht nach Medina, die Hijra, wie sie die Muslime nennen, ist die Stunde Null, der Beginn der Zeitrechnung des Islam. Er war kaum dort, da haben sich nämlich einige Beduinenstämme um Medina rum, die waren ihm nahe und die haben ihn aufgenommen, angenommen und mit ihnen hat er dann einen Angriff gewagt, mehrere Mal, hat verschiedene Schlachten, insgesamt hat Mohammed 28 Schlachten durchgezogen in seinem Leben, als Prophet Gottes. Als Prophet Allahs durchgeführt und hat aber zunächst wurde geschlagen von den Mekkanern, aber ähnlich wie in anderen Religionen, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist auch in der katholischen Kirche in der Geschichte so gewesen. Auch bei ihnen der Zweck heiligt die Mittel. Man kann also mit den Feinden einen Scheinfrieden schließen. Und sie haben den Scheinfrieden damals von Quraysha geschlossen. Und dieser Scheinfriede, den hat er aber gebrochen, der hat ihm zunächst einmal gestattet, Zutritt für eine Pilgerfahrt nach Mekka zu machen. Hat's aber dann gebrochen, solch ein Scheinfriede darf nach islamischer Tradition aber nicht länger als 10 Jahre dauern. Das ist was ganz Wichtiges. Damit hängt auch zusammen, warum die Palästinenser, selbst wenn sie Frieden schließen mit Israel, spätestens nach 10 Jahren wieder irgendwas finden müssen, um den Krieg wieder neu zu starten, weil dieser Scheinfriede nicht länger dauern darf. Arafat hat in den Verträgen von Oslo selber von einem Frieden von Quraysha gesprochen, nämlich erinnernd an diese Zusammenhang. Im Dschihad, im Heiligen Krieg, ist nämlich der die Lüge erlaubt, der schreibt Sahih Muslim in seinem Buch und ist die Regel 6303, da die haben ja neben der Bibel, neben ihrer Bibel, dem Koran, Bibel heißt ja nur Buch, haben sie ja verschiedene andere Dinge. Das ist alles zunächst, denke ich, sehr wichtig zur Kenntnis, weil viele Christen überhaupt keine Ahnung haben. Im Jahr 630 ist dann Mohammed durch einen heimlichen Überfall, aber haben sich die Mekkaner Waffen ohne Kampf ergeben und sind dann auch Muslime geworden. Er ist dann dort gestorben, in der Hütte der Aishas, wurde begraben. Das ist heute die Moschee von Medina und ist nach der Moschee von Mekka das zweithöchste Heiligtum im Islam vor Jerusalem, das das dritthöchste ist. Obwohl Mohammed wahrscheinlich nie in Jerusalem war. Und selbst die Geschichte, die drumherum gewoben wird, ist wahrscheinlich alles eine Erfindung. In der islamischen Überlieferung ist nämlich dann sein Leben sehr schnell verherrlicht worden und sie haben zum Beispiel die Himmelfahrt Mohammeds berichtet. Das ist eine ganz wichtige Darstellung, auch in der muslimischen Kunst, die Himmelfahrt des Mohammed. Und deshalb ist Israel, Jerusalem so wichtig. Wenn du in den Felsendom, in die Omar-Moschee gehst, dann ist ja, als Suleiman der Prächtige damals, Omar zunächst, Jerusalem erobert hat, sagt er, das ist die heilige Stätte, auf der Isaak geopfert wurde. Im Koran ist aber nicht Isaak, sondern Ismael geopfert wurde von Abraham oder geopfert werden sollte. Und hat dann seinen Kriegern geboten, mit eigenen Händen den ganzen Schutt mit baren Händen, bloßen Händen abzutragen, bis sie auf den Fels gekommen sind und sagen, da wurde Ismael, sprich für uns Isaak, geopfert auf diesem Berg. Und darüber wurde der Felsendom gebaut. Und wenn du da heute reingehst, übrigens einer der großartigsten Bauten der ganzen Welt, Baukunst, da gibt's keine Frage. Wenn du da reingehst, ist ein, Bruder Stefan könnte das besser sagen, eine Stelle, da werden die Leute gebeten, ihre Hände reinzulegen. Und da legst du da rein, da sind dann ein paar Haare drin von dem Pferd Mohammeds und den Fußabdruck des Hufes, wo der letzte Sprung des Pferdes Mohammeds, wie hieß nochmal? Bitte? Wer weiß es? Mir ist der Name entflogen. Ganz berühmtes Pferd. Das war verherrlicht, so ähnlich wie im Katholischen gibt es ja auch solche Dinge, der mit angebetet wird. Und da ist ein Sprung gewagt hinein und ist dann geflogen und hat Mohammed mitgenommen. Und das wird verherrlicht. Deshalb ist die Omar-Moschee so entscheidend. Die Entstehung des Islam war nun weltgeschichtlich so ein außergewöhnliches Ereignis. Und das muss gesagt werden. Wir Westler werden den Mohammedanern, den Arabern, dem Islam in keiner Weise gerecht. Das muss gesagt werden. Denn die Araber haben wissenschaftlich, kulturell Unglaubliches geleistet. Sie haben ein Weltreich gehabt, das war von keinem der christlichen Reiche auch nur annähernd erreicht. Nur Rom hat es bei weitem übertroffen. Aber ein Reich Karls des Großen oder unser Deutsche Reich, was immer da war, ist kein Vergleich zu einem arabischen Reich. Das Reich der Kalifen, wenn du denkst, dass in kürzester Zeit die bis vor Paris standen, Karl Martell, der Großvater Karls des Großen, hat ihn 736 besiegt. Die Mohammedaner 125 Kilometer vor Paris. Und sie sind dann bis im 14. Jahrhundert in Spanien gewesen. Noch heute sehen wir in Spanien die Spuren. Großartige Baudenkmäler, denken wir nur an die Alhambra dort. Es ist sagenhaft, was da kulturell geschehen ist. Unsere ganze moderne Wissenschaft bezüglich Astronomie ist weitgehend arabisch. Unsere Zahlen, die wir haben, sind arabische Zahlen. Sonst würden wir heute noch so umständlich schreiben wie die Römer. Wenn du überlegst, schreib mal 1997 M2M und dann davor vom zweiten M ein C, weil ja 100 abzuziehen ist, dann wieder zu den 100 dazuzählen, 50 und dann ja verrückt die Schreibweise. Und dann kamen die Araber und brachten diese Revolution. Und was die kulturell geleistet, die Baudenkmäler in der ganzen Welt. Ich möchte ganz bewusst beide Seiten zeigt. Es ist nämlich was Verkehrtes, wenn wir über jemanden reden, ohne Hochachtung vor ihm zu haben. Wir haben vielfach diese Leute nur verteufelt. Und es ist nicht richtig. Wir sollen ja diese Menschen lieben. Ich kann sie ja nur gewinnen, wenn ich ihnen auch Ehrerbietung gegenüber habe. Gott hat den Menschen, das habe ich heute Morgen auch gezeigt, aus seiner Ehrlosigkeit, aus seinem Verworfensein immer herausgezogen. Entschuldige, wenn ich das jetzt sage. Ich bin davon überzeugt, dass die deutsche Wehrmacht in Russland nicht besiegt worden wäre, wenn die Nazis nicht hinten nach den Russen dargelegt hätten, sie seien Untermenschen und Knechte und Sklaven, wir seien die Herrenmenschen. Die Leute wie in Usbekistan überall, die haben ja die empfangen wie die Befreier von dem Joch des Stalin. Aber wenn du deinem besten Freund sagst, du bist ja ein Untermensch, du taugst ja nicht, du bist ja ein Primitivling. Und, also komm, du und ich, wir sind auf zwei Stufen. Wird er lang mein Freund sein? Wie kann ich den Menschen für Jesus gewinnen, wenn ich ihm zeige, dass ich ihn eigentlich verachte? Wenn ich ihm nicht zeige, aber wenn der schon merkt, du, der hat Hochachtung vor mir, der liebt mich, der tut mich nicht runter. Ich denke, wir machen die Leute viel zu sehr runter, an dass wir ihnen zeigen. Ich habe meinen muslimischen Freunden immer gesagt, dass ich ihre Geschichte, und da waren die als erstes verwundert, wenn ich das kannte. Weil sie von den meisten Christen nur hören, was sie für primitive Leute sind, für blöde Leute. Dabei waren wir damals noch primitiv. Als die Araber diese Hochentwicklung hatten, da waren wir noch im Busch gesessen. Machen wir uns doch nichts vor. Das war vor Karl dem Großen. Also, dort diese Nachfolger, die Kalifen, die haben zunächst von Damaskus aus, dann von Bagdad aus und später dann im Moment. Im Osmanischen Reich, es kam nämlich sehr bald zu dem, was das Christentum, die christliche Religion erlebt hat. Und die Schlimmsten sind die Pfingstler. Es gibt niemanden, der zerstritten ist als die Pfingstler. Niemand. Es gibt inzwischen auf der Welt 11.000 verschiedene Denominationen. 11.000 Denominationen. Und heute in Afrika ist es ganz schlimm. Jeder, und Deutsch ist ja ähnlich, jeder, der bisher gesehen ist, der fängt seinen eigenen Club an. Peter Schneider Ministrich. Solchen Quatsch. Wie kann Gott Ja dazu sagen? Aber so ähnlich war es dann auch mit den Nachfahren der Kalifen. Schon der unmittelbare Nachfolger, nein, der zweite, wurde ermordet. Hatte dann mit der Witwe von Mohammed schwer zu tun. Aber die Generäle der türkischen Sklavenleib gewannen nämlich dann Einfluss als mächtige Statthalter. Und das Reich zerfiel bald in zahlreiche Fürstentümer. 1040 bis 1090 kamen dann die sunnitischen Seldschuken. Sunniten, das war gleich die erste Spaltung, Sunniten und Schiiten. Und die sunnitischen Seldschuken, die erste türkische Dynastie, die haben dann Persien erobert, Buchara, Irak, Syrien, entreißen den Byzantinern damals Kleinasien. Was bedeutet das? Dass die ganzen sieben Gemeinden der Offenbarung alle untergingen. Und es gibt bis heute nur in einer einzigen dieser Städte noch eine Gemeinde. Nämlich in Izmir, das ist Smyrna. Alle anderen gingen unter. Die kleinasiatischen Gemeinden. Nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 1070 begannen dann die sieben Kreuzzüge. Ich erwähne davon nur drei. Den ersten Kreuzzug, das ist Gottfried heißt das. Ich schreibe mit Adler suchen, stürzen und Gottfried von Bouillon, der hat das Königreich Jerusalem gegründet. Die hatten dann aber Schwierigkeiten, denn der Kalif Saladin, das war ein Ägypter, der hat Jerusalem erobert Und daraufhin hat unser Friedrich der Erste, der aber bekannt ist als Barbarossa den dritten Kreuzzug ausgerufen, zusammen mit dem französischen Philipp und dem englischen Richard Löwenherz. Der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa ist aber im Salef ertrunken, hat also die Heiligen Hand nie erreicht. Die zwei anderen, die sind zur See gekommen, die haben Israel erreicht, haben sich auseinandergesetzt mit Saladin, der hat ihn besiegt und hat ihn gefangen genommen und hat dann von Richard Löwenherz ein Eid sich geben lassen, dass er nie mehr Israel angriff. Und daraufhin hat ihn der Saladin, der bekannt war als Gönner der christlichen Kunst und Ding, hat ihn freigelassen. Und jetzt das Tolle. Dieser christliche König, Richard Löwenherz, von, ich glaube sogar heilig gesprochen, dieser Mann hat kurze Zeit später, kaum war er frei, eine neue Heer aufgeboten und hat wieder den Saladin angegriffen und das furchtbarste Blutbad angerichtet, das man sich nur vorstellen kann. Er hat dann Akko erobert, 1212 gab es den Kinderkreuzzug, 1228 bis 29 war dann Friedrich II., das Federico II., der deutsche Kaiser, der Stauferkaiser, der in Sizilien sein Hauptstadt hat, in Palermo. Der wurde vom Papst gehasst, sollte nicht deutscher König werden, weil die deutschen Könige und Kaiser ja Marionetten der römischen Religion waren. Und Barbarossa hat dem schon wieder getrotzt. Ihr kennt ja die Geschichte von Canossa, dem Heinrich. Aber der Friedrich II., als der von den deutschen Fürsten gewählt wurde, hat der römische Papst alles getan, um das zu verhindern. Konnte es aber nicht verhindern. Ziel war nämlich immer die Schwächung des Fürstentums der Könige zugunsten der Stärkung der Kirche, weil es immer nur um Macht ging. Wir haben eine Religion immer mit Macht verwechselt. Selbst die Christen, unser Evangelium ist zu sehr auf Power, 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 Power. Während die eigentliche Botschaft des Evangeliums nicht Power, Power, Power ist, sondern Liebe, Liebe, Liebe ist. Nur wenn Liebe aus Power, aus Liebe rauskommt, ist sie ein Segen. Kraft ohne Liebe, wir wissen, wie das in der Bibel war. Denke an Johannes, Sohn des Boanerges heißt er. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Ihr wisst nicht, welches Geisteskind ihr seid, sagt der Jesus. Hat nichts mit Evangelium zu tun. Der Friedrich II. Hat aber keinen Kreuzzug zunächst gemacht. Der Papst hat ihn ständig gedrängt. Und das war ja nun der wissenschaftliche Kaiser auf dem deutschen Kaiserthron, der Gedichte und weiß ich was geschrieben hat und ein Vogelkenner war und ja, einige wissenschaftliche Arbeiten gemacht hat. Sein Grab kannst du in Palermo, in Reale, dort besuchen. Und dieser Kaiser war so schlau, der hat nicht das Blut vergossen, denn der hat einen Kreuzzug veranstaltet, hat aber dann Boten vorausgeschickt und hat mit dem Kalifen ausgehandelt, dass er Jerusalem ohne Blutvergießen bekam. Und Jerusalem wurde frei, aber das hat dem Papst nicht gefallen. Es war darüber verärgert, da muss ja möglichst viel Blut vergossen werden. Vor allen Dingen sollte ja die Fürsten geschwächt werden. Die Kreuzzüge waren nur ein Ziel, sie waren zur Schwächung der Fürsten gedacht und zur Stärkung des Papstes. Darum ging es in Wirklichkeit, wenn wir doch etwas die Geschichte kennen würden. 1453 hat dann Mehmed II. Konstantinopel erobert und damit war das Zweite Römische Reich oder das Oströmische Reich beendet. Suleiman der Große hat 1529 dann den ganzen Balkan, Tunesien, Algerien wieder erobert und stand zum ersten Mal vor Wien. Wurde dann aber dort gestoppt vor Wien und später zum letzten Mal 1683 Mehmed IV. Hat wiederum Wien belagert und Wenn du denkst, da ging das Osmanische Reich von Ägypten über ganz Palästina, Kleinasien bis kurz vor die Toren Wiens, also der ganze Balkan, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien, Griechenland, alles war Osmanisches Reich. Bis vor die Toren Venedigs und ganz Nordafrika, ein Riesenreich. Aber das ging dann fortlaufend unter bis 1922 nach dem Ersten Weltkrieg Mehmet VI. Als letzter Sultan des Osmanischen Reiches abgedankt hat. Und jetzt dürfen wir Folgendes, und das ist wichtig in unserem Verstehen. Ein solches Reich mit solcher kultureller, wissenschaftlicher Kraft, plötzlich gedemütigt, vom Westen angesehen wie Dreck, als primitiv und dumm und weiß ich wie behandelt, gedemütigt bis zum Letzten. Das sah sich ständig herausgefordert, dem Westen endlich zu zeigen, wir sind doch was. Und das Einzige, was sie an vereinigender Kraft hatte, das war ihr Islam. Das Einzige, was sie motivierte. Es spielt also dabei sehr viel rein menschlicher Demütigung eine Rolle bei ihrem ganzen Verhalten. Denn das muss gesagt werden. Diese Araber waren den Juden gegenüber über lange Sicht viel gerechter und ehrlicher in ihrem Versprechen als die Christen. Wenn du die jüdische Geschichtsschreibung liest über die Kreuzzüge, sagen die, dass niemand so schlimm gehaust hat in Jerusalem wie die Kreuzfahrer. Und die haben alle niedergemetzelt, Juden und Araber, alles miteinander niedergemetzelt. Die haben ja selber berichtet, dass es Blut bis an die Knöchel gestanden hat in Jerusalem. An den tiefen Stellen natürlich. Also furchtbar. Hier sehen wir die Eroberung des Islam, wie er sich ausgedehnt hat. Zunächst einmal unter Mohammed selber. Dann die Eroberung bis 650, hier dieser Bereich. Dann die Eroberung bis 750 rüber, ganz Spanien, und damals bei Poitiers im Jahr 732 oder bei Tours, die Schlacht von Karl Martel. Die Mongolen-Einfälle haben, die ja auch den Europäern schwer zugesetzt haben, die Mongolen wurden von unserem Kaiser Otto dem Großen 955 auf dem Lechfeld besiegt, zwischen München und Augsburg. So weit waren die vorgedrungen. Und jetzt, auch das Islamische Reich war letztlich in der Beziehung Prellbock sogar für die Muslime gegen die Mongolen. Aber wenn wir die Geschichte wirklich durchschauen, wo die Araber waren, haben sie zunächst einmal die Juden und die Christen geduldet. Zwar immer als unterjochte, als Menschen, die ungehorsam waren, weil sie die Leute des Buches waren. Moment, lass mich hier noch was zuerst sagen über die islamischen Länder. Hier so ein paar Zahlen, schaut sie euch mal an. Das größte Land heute, islamisches Land, ist Indonesien mit 163 Millionen, Pakistan mit 115 Millionen, Bangladesch, Indien, Iran. Wir denken, Indien hat nur Hindus. Nein, nein, wir hören ja die Auseinandersetzung. Fast 100 Millionen Mohammedaner, Iran, Türkei, Ägypten, Nigeria. Allerdings sind diese Zahlen überzogen. Nigeria hat niemals 45%. Höchstens, würde ich sagen, 35. Niemals. Der Norden ist viel weniger dicht besiedelt als der Süden. Also auf gar keinen Fall wahr. Die Ausbreitung der Muslime in der Welt, in Asien, gibt es 637 Millionen, die Mehrzahl der Muslime sind in Asien. In Afrika 278 Millionen, ehemalige Sowjetunion meint man 39 Millionen, Europa bis heute 13 Millionen, das dürfte überaltert sein, Lateinamerika 1 Million, weltweit knapp 1 Milliarde. Nein, die weltweit ist heute 1,2 Milliarden im Jahr 2001. Die Muslime, und jetzt schauen wir mal das Wachstum an. Muslime sind von 1900 da waren sie 200 Millionen, waren sie 12%. 1944 waren sie bei 400 Millionen, 15%. 1978 waren sie bei 800 Millionen, 18%. 2005 haben sie wahrscheinlich 1600 Millionen mit 25%. Sie haben innerhalb im Schnitt von 27 Jahren eine Verdoppelung. Während die Christen im besten Fall um die 50 Jahre eine Verdoppelung haben. Täglich gibt es 80.000 mehr Muslime in der Welt. Jede Sekunde wird ein Muslim geboren. Jede Sekunde ein Muslim geboren. Geboren unter den Halbmond. Geboren unter den Fürsten der Finsternis. Dabei, und das ist das Erschreckende, Allah, es ist ein Quatsch. Es wird immer wieder von Christen gesagt, Allah ist ein Wüstendämon. Reiner Quatsch. Reiner Quatsch. Entschuldigt, wenn das so jemand sagt. Das ist gesprochen aus Unkenntnis. Allah ist nichts anders als die Aussage für Gott, ist dasselbe Wort wie El im Hebräischen. El, die semitischen Sprachen haben ja keine Vokale gehabt zunächst einmal, deshalb ja auch die biblische Aussprache von Jehova, gerade jetzt stand irgendwo eine ganz tolle Ausarbeitung drüber, Unsinn, hat nichts mit der biblischen Aussprache zu tun. All dieses Einsetzen von Vokalen in diese reine Konsonantenschrift ist mehr subjektiv der Leute. Das Wort Allah wird heute in jeder christlichen Gemeinde, im arabischen, im afrikanischen, arabischsprachigen Sprachraum, in christlichen Lieder gesungen. Wenn wir über Gott singen, unter den Christen singen wir nur von Allah. Von niemand anders. Warum? Auch unser deutsches Wort Gott, das ist dasselbe Wort, was die Heiden für Gott benutzten. Nämlich der anbetungswürdige Gott. Der Name Gottes ist ja nicht Gott. Der Name Gottes ist in der Bibel Jahwe, oder wir wissen nicht genau, wie ausgesprochen wird. Oder der Name über alle Namen ist welcher Name?
Jesus.
Aber Gott ist die Bezeichnung für den Allmächtigen. Elohim, der Allmächtige, der Allgewaltige. Und die Araber, wenn die von Allah sprechen, sprechen sie zunächst einmal in einem klaren Denken, es ist der Gott Abrahams. Die Christen wachsen nur halb so schnell. Schau mal an, die Christen haben 540 Millionen gehabt im Jahr 1900. Im Jahr 2000 werden es zwar 2000 Millionen oder 2 Milliarden sein, aber das wird prozentzahlmäßig eher ein Rückgang sein. Wir hatten 1900 33%, im Jahr 2000 etwa 31%. Christen verdoppeln sich nämlich nach 54 Jahren halb so schnell wie die Muslime. Und wenn es so weitergeht, wie es gegenwärtig aussieht, dann dauert es nicht lange, dann gibt es in dieser Welt mehr Muslime als Christen. Warum? Weil wir Christen ja keine Kinder mehr haben. Das ist auch eine der Propaganda des Teufels gewesen. Und da ist unser Bruder Heinzmann ja ganz stark was abtreiben. Was wir für einen Fluch über uns bringen mit der Abtreibung, das können wir uns nicht ausmalen. Nicht nur das. Junge Leute, habt Kinder wieder. Amen. Als Gotteskinder habt Kinder. Es ist doch das Großartige, und ihr Jungen, wenn deine Jungen, sind ja kaum eine junge Frau hier sitzen, wenn du doch begreifen würdest, dass es die höchste Ehre ist, ein Kind groß zu ziehen. Amen. Das ist mehr als Professorin in der Uni zu sein. Amen. Das ist die höchste Ehre. Nichts großartiger als ein Kind, das Ebenbild Gottes heranzuziehen. Wenn wir das kapieren, Ebenbilder Gottes heranzuziehen, der Teufel möchte haben, dass diese Welt überflutet wird von gottlosen Menschen. Und Gott möchte gerne haben, dass unsere Kinder gesegnete Nachkommen sind. Was kann ich nur Gott danken, dass zwei meiner Söhne bereits das Evangelium verkündigen. Und ich bete darum, dass sie alle das Evangelium verkündigen. Katholiken sind aufgrund von Geburten in Südamerika, wachsen die noch relativ. weil in Südamerika die Kinder, Leute noch Kinder haben. 1,2%. Das ist aber langsamer, als die Weltbevölkerung wächst. Denn die Weltbevölkerung wächst etwa 1,6% im Jahr. Und die Katholiken nur 1,2%. Der Islam wächst aber schneller als die Weltbevölkerung, nämlich 2,7% im Jahr. Die Protestanten wachsen ihrerseits auch 2,7%. Die wachsen nämlich wesentlich schneller als die Katholiken. Aber sie wachsen nur schneller wegen der Evangelikalen und vor allem der Pfingstler. Die wachsen nämlich 4,7%. Und das ist das Großartige. Die wachsen vor allem durch Mission. Denn wir haben ja keine Kinder mehr in Deutschland und Europa. Aber Mission, die bringt den Zuwachs. Nicht-Evangelikale, diese Aussage kommt aus einer nicht frommen Studie. Nicht-Evangelikale schrumpfen. Liberale Theologie wird in immer kleiner werdenden Gemeinden, in immer leeren Kirchengebäuden gepredigt. Das ist wörtlich abgeschrieben von einer Ausarbeitung. Ist doch großartig. Müssen Sie helfen. Liberale Theologie wird in immer kleineren werdenden Gemeinden, in immer leeren Kirchengebäuden gepredigt. Während die Pfingstler vermehren sich schneller als jede große Glaubensgruppe, wobei ihre Angaben, und das ist die andere Seite, typisch Pfingstler, oft weit überzogen sind. Die EOG, die Assemblies of God in Brasilien, musste ihre Angaben, die sie offiziell gemacht haben, von 16 Millionen auf 8 Millionen korrigieren. Ist das doch verrückt? Da werden die Stuhlbeine gezählt anstatt die Menschen. Es ist schade. Die haben sie nämlich gar nicht nötig. Die wachsen so schnell, dass sie die Übertreibung gar nicht nötig haben. Gott hat unsere Übertreibungen nicht nötig. Er ist stark genug, um sich zu verherrlichen. Jeder vierte Mensch lebt damit, das ist meine Aussage hier, im gefährlichen Halbdunkel des Halbmondes. Sie brauchen das Licht der Sonne Jesu. Hier nochmal eine grafische Darstellung, wie das aussieht. Das Wachstum der Muslime und das Wachstum der Christen. Die andere Religion, interessant ist, weißt du, wer am meisten abnimmt? Die Atheisten. Die werden immer weniger in der Welt, von fast 19% im Jahre 1970 bekennen sich heute keine 14% mehr zu Atheist zu sein. Unsere Zeit lässt es gar nicht zu, Atheist zu sein. Im Gegenteil, die Wissenschaftler sprechen eigentlich gegen den Atheismus. Aber es ist unsere Sache, wie unser Bruder David Wilkerson sagte, wenn jetzt nach diesem 11. September die Kirchen diesen Leuten, die fragen waren, eine Antwort gegeben, da hätten sich viele bekehrt. Aber weil sie ja nicht mehr Evangelium, sondern Humanismus gepredigt haben, ist, ich hätte fast gesagt, in die Hose gegangen. Die theologische Herausforderung jetzt des Islam, ich habe keine Uhrzeit angeschaut.
Viertel vor.
Wann ist die Stunde zu Ende? Noch 3 Minuten. Also lass mich das noch sagen. Die theologische Herausforderung, die Israel, die 5 Grundpfeiler des Islam sind als erstens das Glaubensbekenntnis, das sogenannte Shahada. Und diese Shahada, da heißt es jeden Tag, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer dem Gott. Allah ist größer und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Schiiten fügen oft hinzu, Allah ist der Freund Gottes. Zweitens, den Salat, nicht der Salat, sondern der Salat. 5-mal täglich bei Sonnenaufgang, zur Mittagszeit, am späten Nachmittag, bei Sonnenuntergang, nach Sonnenuntergang. Wenn wir das allein annehmen, Freunde, das ist eine Herausforderung für uns. Wie oft beten wir? Wenn wir auch 5-mal beten würden am Tag? Und ich sag dir, die beten egal wo. Ich war Student damals und das hat mich jedes Mal erschüttert. Da wurde neu das Verwaltungsgebäude der Fachhochschule gebaut. Und da waren türkische Arbeiter, die haben die Mauern gestockt. Also da wird der Beton dann, wenn er noch relativ frisch ist, mit einem Stockhammer abgeschlagen, dass du nur die Struktur der Kiesel siehst. Und das ist eine Heidenarbeit. Und das macht ein türkischer Arbeiter. Und wenn dann die Gebetszeit war, bei Student, mittendrin haben die dort im Empfangsgebäude ihren Gebetsteppich ausgebreitet Richtung Mekka und dann fingen die an und beteten. Jeden Tag. Das war doch denen egal, wie viele Studenten um die bald über sie drüber gestiegen sind. Egal. Ich habe selbst beim Bau der Kirche im Norden, in Garoua, ich wollte dann runter nach Gaunde, mein Auto war kaputt, habe ein Taxi gemietet. Wenn wir sagen, Taxi ist es nicht so wie hier. Das kostet einen Spottpreis. Die Fahrt, ich weiß nicht, 300 Kilometer hat vielleicht 30 Mark gekostet für das Taximieten. Und ich habe also das Taxi gemietet für mich alleine und sagte, ich muss so schnell wie möglich hin. Ich habe heute Abend dort einen Dienst zu tun. Ich habe gar nicht gesagt, das ist ein Gottesdienst, wenn der alles Muslime. Ich sagte, jawohl, nimm das an. Wir fuhren vielleicht 2 Stunden, hielt er an, hat gebetet. Nun, 300 Kilometer fährt man da nicht, so wie hier in 3 Stunden oder 2,5 Stunden. Jedenfalls hielt an, betet. Er sagte, hören Sie, ich muss weiter, Sie können das spät. Nein, sagt er, Gott ist wichtiger als deine Fahrt. Allah ist größer. Wenn es dir nicht passt, sagt er mir, wenn es dir nicht passt, hier hast du das ganze Geld, ich zahle dir alles zurück. Ich zahle da alles zurück, aber ich bete jetzt. Und nichts hält mich davon ab zu beten. Und da fährst du mit dem Bus mit 30 Mann und 5 Moslems, 3 Moslems drin. Und die 3 Moslems werden so lang fortmachen, bis der ganze Bus hält und du betest mit ihnen. Das heißt, du betest nicht, aber sie beten. Und da frage ich mich, Mensch, was für eine Herausforderung an uns Christen. Wer von den anderen hat uns je beten gesehen? Selbst im Restaurant beten wir nicht. Wir sind feige Hunde geworden, Entschuldigung. Wir sagen, was bin ich stolz auf unsere Mutter Heinzmann, wenn die mit ihrer PwC überall die Stadt überpflastern mit ihrer Reklame von Jesus. Allerdings sind die Gebete genau angegeben. Es ist Gesetz. Es wird ja nichts gesagt, was du aus dem Herzen sagst. Du rezitierst. Du darfst nichts anderes sagen. Schließlich ist der Zakat, dass die Abgabe an Armen, das, was heute Morgen Bruder Wilkerson gesagt hat, die muslimische Kopie, das ist sehr, sehr wichtig. Der Saum, das Fasten, hat jemand einen Schluck für mich. Das Fasten, besonders der Ramadan, 30 Tage, wenn du das erlebst, das sind 50 Grad Hitze und dann trinken die den ganzen Tag nichts. Die haben uns jetzt, hier Bruder Osthoff war dabei, wir hatten ja diese große Convention, National Convention für die Full Gospel Mission und wir haben 3 Missionszelte dort, 2 große, lange Zelte, übrigens eins davon vom Bruder Heizmann da hinten, eins von Langenfeld, Bruder Stefan hat oft drin evangelisiert, das runde Zelt. Und dann habe ich 3 Zelte selbst gemacht, geschneidert aus ich heiße Schneider, Änderungsschneiderei. Und 3 Zelte gemacht für die Prediger und die Chöre und so weiter. Und nun habe ich das selber mit einem Heißluftgebläse, wie man so in Deutschland hat, für irgendwas zusammengeklebt. Aber das ist nicht das richtige Gerät eigentlich dafür. Jemand sagt, Mensch, da hat es einen, der macht das professionell. Er ruft den doch. Das Ding hat 150 Mark gekostet, die ganzen Dinge zusammenzukleben. Da wäre ich Tage dran gestanden. Wir waren ja sowieso nur 3 Wochen dort. Und dann arbeitet der in unserer Kirche drin. War bereit, in der Kirche drin zu arbeiten. Das ist schon was. Weil das die größte Fläche war, um diese Zelte auszubreiten. Bei der Gluthitze, stell dir vor, diese Hitze, selber schon heiß und jetzt diese Heißluftpatrone. Den ganzen Tag diese heiße Luft, um die Dinge zusammenzukleben. Du, denen lief das Wasser runter. Und ich fragte ihn, was er dann, nein, wir können nicht trinken, wir haben Fastenzeit. Und die haben jeden Tag da gearbeitet, von morgens bis abends, keinen Tropfen getrunken. Fastenzeit. Und da frage ich, was ist uns Gott wert? Was ist uns Gott wert? Das ist eine Herausforderung. Sehen wir es mal auch von der positiven Seite. Das ist eine Herausforderung an uns. Was tun wir? Wir haben solch ein Evangelium, was ist uns wert? Und die Pilgerreise, der Hatsch zur Kaaba,